Ich kriege die Meldung, dass ich keinen Speicherplatz mehr habe auf dem Rechner. Das könnte möglicherweise mit dem die Aufnahme kaputt
Das
machen.
Dinge, die nur Holger Große Blankermann passieren. Eine 2-Terabyte-Festplatte so vollmüllen, dass man irgendwann keinen Speicherplatz mehr hat.
Autoweald FM.
Autoweird FM, wir legen mal wieder los. Hier ist der unterm Stein lebende Benedikt, der gerade eben erst ChatGPT bei Xing entdeckt hat. Und mir gegenüber liegt der Holger. Er liegt schon, so entspannt ist er schon. Der da richtig vorne mit dabei ist bei den AI-Geschichten. Denn heute wollen wir sprechen über das Thema Spec-Driven Development. Und da hat der Holger vorher schon gesagt, ach, ich habe gerade gemerkt, an dem Thema ist gar nichts dran. An dem Thema ist so wenig dran, dass er nur eine Präsentation vorbereitet hat, die 16 Folien hat. Und insofern könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass die Folge wahrscheinlich nach 20 Minuten schon zu Ende ist, weil wir kriegen ja noch nicht mal 20 Minuten voll mit dem Thema. Und damit sage ich schönen guten Abend, Holger, und du musst mich heute durch die Folge tragen.
Okay, sehr gut. Ich liege erstmal hier. Also du kannst dir das vorstellen, wie Rick Rubin liege ich hier und lausche deiner Stimme. Genau. Und was hast du sonst noch für Frechheiten von dir? Ich hab das schon wieder vergessen. Aber ist das jetzt so, dass wir jetzt beim Intro schon das Thema vorwegnehmen? Das machen wir doch gar nicht.
Nee, oder? Das nicht immer, nur manchmal. Heute haben wir das mal gemacht.
Ja, okay.
Damit es auch mal ein bisschen anders ist, ne?
Ja, verstehe. Okay. Ja, hallo erstmal von mir, auch so von mir ins Hallo Internet und so weiter. Ja, Punkt. Dann, ich will auch gar nicht großartig, ich fange sofort an mit dem Folienvortrag, weil ich möchte jetzt, also ich danke, dass du jetzt hier das Intro gemacht hast, ich erzähle dann alleine weiter. Aber wie geht's dir denn?
Oh, ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe das aus deiner kryptischen Nachricht, habe ich nicht ganz rausgelesen. Dann,
ja, das ist ein Dauerzustand, wenn man Kinder hat, eigentlich auf jeden Fall Kinder in dem Alter. Aber ja.
Ja.
Bei uns steht ja jetzt bald die erste Einschulung an.
Mhm.
Hörer dieses Podcasts erinnern sich noch, vor 5 Jahren war das. Fast vor 6 Jahren.
Da wurdest du eingeschult.
Ja, genau, da wurde ich eingeschult. Mhm. Nee, so lange bin ich schon Vater, ist unglaublich. Tja.
Ja.
Man kann jetzt so in dem Podcast kann man so richtig den Lebensweg meiner Kinder miterleben, quasi, ja, wenn man die ganzen Folgen alle durchhört.
Und deinen Verfall oder so. Ja,
war einfach mal so 4 Jahre kam einfach keine neue Folge mehr. da war ich völlig landunter. Ja. Jetzt kommen die so langsam in die Schule, geht das schon wieder besser. Und in der übernächsten Folge machen die dann auch schon Abitur und gehen studieren.
Ja, so sieht das aus. Ja. Ja.
Wie geht's dir denn? Vielleicht geht's dir ja.
Ach, mir geht's gut. Ich kann
du hast bestimmt was gekocht heute, ne?
Ich habe Hello Fresh habe ich nur gekocht. Ich muss irgendwie.
Ach so. So was machst du? Hello Fresh?
Ja, klar, ja.
Ich dachte, das wäre so total verpönt irgendwie bei dir.
Nö, ja, was heißt, da kommt nichts Grandioses bei raus, aber ich finde, das ist so für unter die Woche. Für unter die Woche, wie man so schön sagt bei uns.
Für unter die Woche drunter ist das schon mal ganz gut, ne?
Ja, dann ich mag ja kochen, ich mag nicht immer einkaufen gerne und das ist ganz nett. Da kriegst du mal was zusammengebrutschelt,
das
ist ganz
nett. Wie ist das nochmal, man bestellt das, da kommt das dann am selben Tag oder am Vorabend an? Oder wie wird das geliefert?
Ist das nicht
tagsaktuell? Oder kriegt man das Anfang der Woche? Oder wann
du kriegst das Anfang der Woche, genau.
Ah, du machst für die ganze Woche eine Bestellung und dann kriegst du das alles irgendwie.
Genau.
Okay.
Ich kriege 2 Gerichte. Und ich packe euch auch in die Shownotes, packe ich euch einen Code, mit dem den könnt ihr eingeben, dann spart das ein bisschen was. Und ich auch. Und das machen wir jetzt so. Wir sind von HelloFresh nämlich jetzt gesponsert. Der HelloFresh-Podcast. Ja. Du bestellst die Woche vorher, bestellst du was und dann kriegst du was. Und wir kriegen 2 Gerichte und
da bestellst du was und dann kriegst du was.
Genau. Und das Schöne dabei ist, also eine der schönen Sachen, ist es dann relativ cool, sich pflanzlich zu da ernähren, weil du bestellst, ich bestelle dann nie Fleisch, sondern halt immer nur so vegan, vegetarischen Scheiß.
Ja, ja.
Es reimt sich auch so ein bisschen. Und das ist gut.
Bestellst du was, dann kriegst du was, sogar was Vegetarisches, ne?
Ja, geil. Ja, das ist so, ja. Ja, ich bin ein bisschen im, jetzt weiß ich gerade auch nicht, wie ich jetzt so, was ich jetzt so tun soll, vor allem so nachts, weil WM ist ja vorbei. Mhm. Wir müssen über das Finale reden.
Ja, klar.
Hast du es gestern gesehen, weil Spanien...
Habe ich heute in der Tagesschau gelesen, wie es ausgegangen ist.
Ja, das war ein Kackspiel. Naja,
echt? Egal. Warte, ich dachte, das wäre ein richtiger Krimi.
Ja, das war schon spannend, aber Argentinien hat einfach gar nicht gespielt. Die hatten keinen, also gut, bis zu 115 Minuten hatten die, glaube ich, keinen einzigen Torschuss. Mhm. Und das war so ein bisschen, die haben einfach nur, weiß ich nicht, Knochen gebrochen haben die.
Mhm. Ja. Okay.
Ja, das war, ja, war kein schönes Spiel.
Aber du bist noch nicht so weit hier nach den ganzen anderen Vorkommnissen während der WM, da zu sagen, okay, die FIFA ist ein ziemlicher Drecksverein und ich werde diesen Sport jetzt boykottieren.
Die FIFA ist ein ziemlicher Drecksverein, ein korrupter Drecksverein. Ja, aber ja, wie ich damit...
Aber Fußball ist irgendwie geil.
Ja gut, die FIFA ist erstmal die FIFA und in Europa ist es ja erstmal dann die UEFA und in Deutschland ist es dann der DFB erstmal.
Okay. Und die sind beide signifikant besser als die FIFA.
Boah, das ist jetzt, zu der Aussage würde ich sogar sagen, ja. Die sind signifikant besser als die FIFA. Sind die toll? Nee, aber die sind signifikant besser als die FIFA. Das kann man, also die Aussage kann man schon tätigen, glaube ich.
Okay. Ja. Du würdest dich nicht aus dem Fenster lehnen, wenn du das sagen
würdest. Nee, das würde ich jetzt, glaube ich, genau. Ja. Tja, wir müssen zwei Sachen außerhalb unseres Kanons noch hineinwerfen müssen. Ich werfe dir auf den Stack. Wir müssen natürlich von unserer Reise berichten. Wir müssen einen kurzen, knackigen Reisebericht machen.
Ja, das wird bestimmt einfach, einen kurzen, knackigen Reisebericht zu machen. Aber ja. Okay.
Deswegen machst du den ja auch. Und dann haben wir wieder Feedback gekriegt. Da können wir gleich auch mal drauf reagieren.
Okay. Also ich soll den kurzen, knackigen Reisebericht machen.
Ja.
Leute, wir waren in Berlin. Wir sind da unfassbar viel rumgelaufen. Wir haben viel Kaffee getrunken. Wir haben gutes Essen gegessen. Ich habe mir 3 Paar Socken gekauft und das war's.
Ja. So ungefähr war das.
Okay, eine Sache muss ich sagen. Wir haben extrem geile Hand-Pulled-Noodles gegessen. Die waren schon sehr Premium. Das stimmt.
Ja. Hast du irgendwie irgendwelche besonderen Sachen gesehen, von denen du nicht gerechnet hättest, dass man die sieht?
Ich frage mich gerade, worauf du anspielen könntest. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst.
Ja, okay. Wir saßen irgendwo rum. Ja. Oder wir standen irgendwo rum, weil ich irgendwo hin wollte. Ja. Dein Blick schweifte in die Ferne und du sahst irgendwas.
Hä?
Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend.
Wir standen irgendwo rum, mein Blick schweifte in die Ferne.
Leute im Internet, ihr müsst euch jetzt mal ein enttäuschtes Gesicht vorstellen, weil das war schon ein Ereignis, war das.
Was war das denn, das Ereignis?
Wir standen,
haben wir da Friedrich Merz gesehen, oder was?
Wir haben Friedrich Merz gesehen. Wir haben Friedrich Merz und... haben wir nicht. Beim Curry Baude standen wir rum.
Ach so, genau. Ja, stimmt, Holger. Ich hatte mir doch so vorgenommen, dich zu fragen, was heute eigentlich dein persönlicher Flakturm war.
Ja, genau.
Ja? Ja, komm, die Geschichte kannst du ja besser erzählen, weil du das ja dann auch so richtig auskostest, dass so aus deiner Perspektive, was da vorgefallen ist und was davor war und so. Ich weiß doch, wie viel Spaß dir das macht. Dann erzähl du doch mal, was da war.
Kannst du nicht ein bisschen Musik dabei machen? Nein, also wir mussten natürlich zum Curry Baude. Und die Geschichte geht jetzt natürlich nur um den Curry Baude. Also
das war eine extrem mittelmäßige Currywurst, muss man gestehen.
Extrem mittelmäßige, du bist extrem mittelmäßig, ey. Eine fantastische Currywurst. Du hast den Tag hattest du nicht so gute Laune. Aber ich glaube, wir sind zu viel gelaufen da. Also laufen ist nicht so, also überraschenderweise, du fährst 100 Kilometer nach Amsterdam. Ich glaube, es waren mehr als 100 Kilometer.
208.
Aber, 208. Aber da mal 2 Kilometer laufen, da sagst du, nö. Da explodieren deine Barfußschuhe. Du hattest auf jeden Fall nicht so gute Laune. Obwohl du diese fantastische Currywurst aßest. Aber dein Blick schwof durch die Gegend, während wir da am Gesundbrunnen standen. Was ist denn das da vorne? Was ist Berlin ist das? Wahrscheinlich hat da irgendwer hingekackt. Ja, da müssen wir hingehen. Ja, dann sind wir da hingegangen. Und das war irgend so ein Turm, in so einem Park. Und dann sind wir halt in den Park und wir haben irgendwie festgestellt unterwegs, naja, das ist ein Flakturm, ein ehemaliger. Und wir sind dann da irgendwie so einen Hügel hochgekraxelt und waren da auf einem, in den Ruinen von so einem ehemaligen Flakturm. Man konnte über Berlin gucken. Wir wären fast noch in so eine Tour reingeraten, wo man sich das Innere angucken konnte, was wohl auch sehr imposant sein soll von den Berliner Unterwelten. Ja, das war sehr überraschend und das war sehr geil.
Ja, stimmt. Das genau, das hatte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Aber du hast recht, das war natürlich, das war mein persönlicher Flakturm an dem Tag.
Das war dein persönlicher Flakturm und das hat sich so ein bisschen in ein geflügeltes Wort hatte sich so ein bisschen, also Dinge, die man von denen man nicht gerechnet hat, dass man sie findet.
Ja.
Ein persönlicher Flakturm, genau. Ja, so sieht es aus. Berlin, ja.
Ja, das war das Thema Nummer eins außerhalb des Kanons. Was war denn
ja,
das Thema Nummer
zwei? Ich sage auch noch, ja, Berlin, ich fand es auch geil.
Ja, du hast schon aus dem Thema rausgeleitet, Entschuldigung.
Habe ich jetzt überhaupt gar nicht. Nee, Berlin war geil. Ja, Punkt. Hat sehr viel Bock gemacht. Und wir hatten auch sehr wenig Verspätung im Zug, muss ich sagen.
Mhm. Völlig überraschenderweise hat das einigermaßen gut funktioniert, ne?
Wie war das bei der Rückfahrt? Das war doch ganz, also der Zug, der kam pünktlich an und man konnte schön einsteigen. Das war ganz gut. Und das hat
ich mag es ja mal ganz gerne schon, bevor der Zug einfährt, am Gleis zu stehen. Das trifft nicht auf alle Leute hier im Podcast zu.
Ja, du hast, ich musste ja noch ein bisschen im Berliner Hauptbahnhof noch was zu essen holen und da stand die Bahn schon halt da. Da konnte man doch entspannt noch danach reinsteppen.
Ja, wenn das für dich entspannt war, ist ja gut.
Das war sehr entspannt.
Ich saß ja im Zug schon.
Ja. Naja. So, Berlin. Abgehakt. Ich freue mich auf das nächste Autobeton-Tour. Bei der nächsten Autobeton-Tour, vielleicht kriegen wir es dahin auch eine Folge aufzunehmen. Das haben wir nämlich da irgendwie nicht mitgekriegt.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil man ja dann da ist und dann möchte man ja die Zeit auch maximal nutzen. Und wenn man eine Aufnahme können wir halt auch hier machen, so remote und so weiter. Und deshalb
ja,
kam das, glaube ich, so.
Ich verstehe. Ja, Autobeton-Tour.
Vielleicht kannst du erst mal erzählen, was wir so gespielt haben.
Puh, was haben wir denn gespielt? Also aktuell gar nicht. Oh, was spiele ich denn? Ich habe mir gerade noch was Neues installiert, weil es im Sonderangebot war. Und zwar Yoku's Island Express, eine Mischung aus Metroidvania und Flipper. Aha. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe mir Shippo mal angeschaut. Das ist ganz nett. Das ist von den Menschen, der Islet gemacht hat. Islets. Aha. Ich habe natürlich hier E-Football zur WM gespielt auf der Switch.
Ja.
Und boah, ich weiß gar nicht mehr. Sonst nichts Großartiges. Nichts Großartiges. Bei irgendeinem Spiel weiß ich noch, da bin ich bei irgendeinem. Ah, doch! Blasphemous 2 habe ich auch noch gespielt.
Ah.
Da gab's
eine. Das ist doch schon. Ach nee, Blasphemous 1 hattest du so gehypt, ne?
Beide hatte ich gehypt. Da gab es jetzt noch einen DLC. Mhm. Und den habe ich jetzt ein Stück weit gespielt.
Okay.
Fand ich sehr geil. Also Blasphemous
2. Das wird ja in der Game 2-Redaktion auch sehr abgefeiert.
Blasphemous 2 finde ich super. Also das ist, wenn man das für eine kleine Mark, also auch wenn man das für eine große Mark kriegt, aber der Markt ist ja so voll, wenn einem das, wenn der Preis da relevant ist und es eine kleine Mark kostet, mitnehmen, weil ich finde, das ist so snappy.
Das ist wirklich so snappy. Ja, das ist so eine Snappiness hat das irgendwie. Hat das auch einen hohen Polish?
Das hat auch, das ist eine schöne Pixeligkeit hat das.
Ja, nice.
Ja, was hast du gespielt?
Ich habe nichts gespielt, aber ich habe mal wieder ein bisschen Rust programmiert.
Geil!
Ich habe mir jetzt vorgenommen, nachdem ich da meine Learning Week gemacht hatte, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast davon erzählt habe, ich glaube schon, oder? Von Crafters und so habe ich erzählt. Ja. Habe ich das so ein bisschen irgendwie liegen lassen und nicht mehr so wirklich was damit gemacht. Und jetzt habe ich mir noch mal so ein, zwei Sachen überlegt, die ich jetzt noch mal damit bauen möchte, damit ich da so ein bisschen drin bleibe im Thema. Mhm. Und das Erste, was ich jetzt gerade, wo ich gerade dran sitze, ist ein, wie nennt man das? Ich habe es ClipMD genannt. Dem kannst du, also ein CLI, dem kannst du eine URL geben von einem Blogpost. Und es holt den Content des Blogposts und transformiert ihn in HTML Also es strippt halt so die Navigation und alles andere, was so da drumherum ist, weg. Dass du nur den Inhalt des Blogposts quasi hast. Und replaced dann die Image-Links und lädt die Images runter, dass du sozusagen den Blogpost lokal speichern kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Obsidian Vault oder sowas hast, wo du alles mit Markdown machst und ne, dann möchtest du irgendwie auf einen Blogpost verlinken, dann kann es ja sein, dass wenn du das in 5 Jahren liest, es den Blogpost gar nicht mehr gibt. Dann kannst du halt dieses CLI benutzen und den runterladen.
Das klingt gut.
Ja, ich dachte erst, es wäre mega schwer, das zu machen und habe dann halt irgendwie Claude gefragt, wie man das so grundsätzlich überhaupt angehen könnte, um irgendwie so eine Idee zu haben, ob ich das überhaupt anfangen soll. Und ich meinte so, nee, ist halt total einfach. Du nimmst einfach das Readability Crate, das ist quasi der Firefox Lesemodus als Rust Crate. Dann lädst du die HTML-Seite runter, lässt die einmal da durchlaufen, dann hast du nur noch den Content, den der Reader-Modus auch anzeigt und dann nimmst du einfach HTMD und transformierst das in HTML und dann musst du noch halt die Image-Links austauschen, dann bist du ja schon fertig. Oh, das ist ja krass, das ist ja echt einfach.
Okay, cool.
Das ist so.
Ja. Nice.
Es ist etwas, was ich selber brauche und was nicht so mega krass aufwendig ist zu machen anscheinend.
Das klingt ja.
Ja.
Ich möchte noch eine Kategorie gleich einführen.
Achso, ich dachte, jetzt erzählst du von deiner neuesten Programmiersprache, die du gerade gelernt hast.
Ja, ja. Genau. Mhm. Nee, mhm. Nee, gar nicht. Gar nicht.
Okay.
Gar nicht.
Leider nein, leider gar nicht.
Okay. Leider nein, nein. Nee, anschließend ist, was ist denn dein Lieblings-KI-Modell dieser Woche?
Achso, jetzt machen wir das AI-Chapter. Machen wir jetzt vor dem AI-Content kommt jetzt noch das AI-Chapter in der Vorbesprechung.
Ja. Nee, ich habe ja festgestellt, Chimica 3 gibt es bei Open Code.
Ja.
Das finde ich sehr schade. Chimica 2.6, was ich mal ausprobiert habe, gibt es. Chimica 2.7, aber Chimica 3 leider nicht.
Ja, du testest da ja sehr viel so mit so verschiedenen Modellen rum.
Ach ja, so viel. Ich habe, glaube ich, 3 da ausprobiert.
Du bist für mich der AI-Papst quasi.
Ach so, okay, ja, klar.
Der AI-Papst aus Arnsberg.
Naja.
Wie sieht denn das dann so aus? Sagst du dem dann auch? Sagst du, hast dann so mehrere Terminals offen? Du hast natürlich Tmux, nehme ich mal an. Und hast dann so mehrere Windows in Tmux offen und hast dann da so verschiedene Modelle laufen und dann sagst du dann jedem Modell, mach mir eine To-Do-App oder was und dann guckst, was da rauskommt, oder?
Ja, genau so, ja.
Wo ich von Kimi gehört habe, ich habe das in meinem Video bei YouTube gesehen, der Typ hat einfach gesagt, mach mir ein 3D-Rennspiel im Browser und hat den dann einfach eine Stunde machen lassen und da hatte der wirklich halt einfach 3D-Rennspiel im Browser. Ich dachte so, wie abgefahren ist das denn bitte? Ich meine, das sah natürlich total scheiße aus, aber dass das halt schon geht, das ist schon irgendwie krass, muss ich sagen.
Ja.
Ja, also wie machst du das? Wie sehen deine Experimente da aus?
Jetzt, ernsthaft? Ich stolper über irgendwelche Videos und probiere das aus. Also.
Nee, weil du gesagt hast, du hast ja da schon verschiedene Modelle angeguckt. Guckst du dir die dann gezielt auch an, um die zu vergleichen? Und wenn ja, wie vergleichst du die miteinander?
Boah, also da stellst du dir jetzt viel zu verkopft vor. Also,
du hast doch da bestimmt irgendwie so einen Prozess mit so einer Checkliste oder so.
Ja,
mit 100 Punkten und dann von 1 bis 5 und dann machst du da so einen Score, den Holger AI Score, oder?
Richtig.
Den Arnsberger AI Score.
Ich setze die ein und gucke, ob ich damit zufrieden bin und habe als Benchmark, man muss dazu sagen, die Harness ist natürlich auch immer noch, die spielt natürlich auch eine Rolle. Also ob ich jetzt Opus mit Claude Code oder mit Open Code verwende, da ist ein kleiner Unterschied noch dazwischen. Also,
ja. Also sieht man das dann auch direkt im Arnsberger AI-Score, wenn man das macht?
Oder? Das sieht man auch direkt im Arnsberger
AI-Score. Woran merkt man das?
Das sieht man auch direkt im Arnsberger AI-Score. An der Snappiness sieht man das. An der Snappiness. Ah, ja. Genauso wie Blasphemous Snappy ist.
Also würdest du sagen, die Claude Code Harness hat einen höheren Polish?
Die funktioniert mit dem Claude Code besser zusammen, würde ich sagen. Da gibt es, glaube ich, auch wieder Studien, die das anders, oder also so Benchmarks, die das anders sagen. Worauf ich hinaus wollte, war die Claude Code ist für mich so der, Claude Code mit Opus. Fable habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe heute gesehen, Anthropic schenkt mir jetzt ganz viel Geld, weil Leute, glaube ich, nicht genug Fable ausprobieren. Claude mit Opus ist so mein Benchmark. Funktioniert gut.
Ist ja, also ich frage mich deshalb auch so ein bisschen, wir machen jetzt mal Glaskugel, wir gucken mal in die Arnsberger Glaskugel. Hm? die AI-Labs sind ja da nach wie vor irgendwie dran, immer krassere Modelle rauszuhauen. Und ich denke mir im Moment schon so, eigentlich ist das, was man jetzt hat, eigentlich gut genug. Also es ist jetzt, muss jetzt nicht nochmal drei Stunden besser werden. Es ist gut genug.
Kennst du, ja.
Nee, kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Ich ignoriere das einfach weg. Ich ignoriere das einfach weg und mache einfach weiter. Versuche einfach meinen Punkt hier zu machen. Das ist halt immer schwierig, aber ich versuche es einfach. Genau, also ja, ich weiß nicht, was mein Punkt ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben so ein Plateau erreicht.
Im Hörensagen ist ja Fable nochmal eine Ecke geiler für die Aufgaben, die man damit hat. Also andere Größenordnung. Dafür ist es halt schweineteuer. Halt nochmal, glaube ich, mindestens doppelt so teuer wie Opus. Ob wir jetzt ein Plateau haben, weiß ich nicht. Also es geht sicherlich noch was, aber...
Ja, vielleicht bin ich da auch wieder... Ich habe ja schon gesagt, ich lebe ja unterm Stein. Mhm. Was sind das dann für noch krassere Aufgaben, die man dem Fable dann gibt? Verstehe ich irgendwie nicht. Also denke ich, ich greife noch nicht genug nach den Sternen, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, nee, ich glaube, die Aufgaben sind dann...
Implement the product, don't make mistakes oder was. Und dann
vielleicht, ja. Oder baue dieses, ich habe dieses, Kumpel hat mir letztens erzählt, der geht halt dann so dran, ja, wir haben ein Produkt und wir denken gerade über ein neues Feature nach. Und dann ist eine Aufgabe, die du dem Fable geben kannst. Ich möchte dieses neue Produktfeature haben. Bau das. Und dann wäre es wohl sehr gut da drin, aus diesen wenigen Informationen was sehr Gutes zu machen.
Aha, okay.
Und das kannst du halt, also du bewegst dich dann, also du redest mit dem jetzt dann immer weniger, bau jetzt mit dieser Vorschleife, sondern einfach nur mach dieses Feature, mach dies, mach jedes. Und wenn du mit dem nur noch in Features redest, ist das ja schon eine ganz andere Abstraktionsstufe.
Mhm, okay.
Aber ob das jetzt das Geld wert ist, was das ist, da gibt's jetzt, da kenne ich Leute, die jetzt vehement widersprechen und sagen, natürlich ist das so viel wert. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich habe viel mit Opus gemacht und im Projekt und ich bin auch immer wieder habe ich festgestellt, dass der einfach anfängt, Sachen zu machen und ist dann völlig überzeugt davon, auch wenn es totaler Quatsch ist. Und
das ist so, ja.
Ja, keine Ahnung, ob das jetzt bei Fable dann für doppelt so viel Geld doppelt so gut ist. Muss man sich angucken, keine Ahnung.
Ja, wenn ich...
Also wie gesagt, ich finde das, was man jetzt hat, ist durchaus schon hilfreich. Ich benutze das auch mehr und mehr. Aber ich versuche da trotzdem immer noch auch selber an der Tastatur zu bleiben. Am Code zu bleiben.
Naja, verstehe.
Weil sonst hätte ich mir ja nicht so eine teure Tastatur kaufen brauchen und meinen NeoVim so lange konfigurieren müssen.
Da habe ich ja letztens was gelesen, dass eigentlich, es gibt, werden ja schon Devices verkauft, mit denen man noch besser Voice-Input machen kann. Aha. Also Tastatur ist Legacy.
Okay. Mikrofone, bessere Mikrofone.
Bessere Mikrofone, ja. So, wir sind jetzt fast schon ins Thema reingestolpert.
Wir müssen noch das Bier trinken und wir müssten ja eigentlich noch die NeoVim Motion der Woche machen, aber die können wir von mir aus heute skippen, weil wir heute das Arnsberger AI-Thema gemacht haben.
Arnsberger AI-Thema,
okay, ja. Heute ist alles Arnsberg einfach.
Na gut.
Insofern, was gibt es denn heute für ein Arnsberger Bier bei dir?
Ah, ich habe mir gerade zwei Biere hier geholt und ich weiß noch nicht, welches ich nehme. Nehme ich jetzt hier, du darfst das aussuchen, links oder rechts? Links oder rechts? Oder hier das oder das?
Mach dir doch einfach eine Schorle aus beiden.
So, was nehmen wir denn da? Wir nehmen das hier. Das habe ich aus Holland. Mhm. Das Kompan Lebensgenieter, ein Joyful Niper. Mhm.
Das hört sich gut an.
Ja, Kompan. Bam. Ich lasse es mal aus der Dose.
Ich habe hier ein Klassiker, den ich schon öfter mal hatte, weil ich mal wieder nicht so wirklich es geschafft habe, mir was zu bestellen. Ich muss mal wieder Bier bestellen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe hier heute ein...
Oh, Stauder Bierchen, nice.
Ja, genau. Das einzige Bier von der Stauder Brauerei, was man ganz gut trinken kann. Von der Privatbrauerei Jakob Stauder. Tradition seit 1867. Und das lasse ich einfach mal da ins Fläschchen rein. Ich frage mich, warum da nicht mehr passiert in dem Bereich. Weil das kann man ja schon fast als Craft-Bier bezeichnen, würde ich sagen.
Da gibt es doch, also Bierchen, da gibt es doch mehrere. Also da gibt es doch mittlerweile mehrere.
Ja, es gibt irgendwie ein helles Bierchen noch, aber das ist einfach nur ein helles. Also das ist ja jetzt dann, das ist das Einzige, was so ein bisschen Craft-Bier-isch ist, würde ich sagen, das Bierchen. Da mal ein bisschen mehr Hopfen drin ist und hier sogar mit, ist da nicht sogar Citra drin oder wie der heißt?
Ja, ich glaube schon, ja.
Citra und Simcoe. Naja, zum Wohl.
Ich sag mal, Prösterchen, ne?
Zum Wohl.
Ja.
Ich habe hier ein bisschen viel Schaum gerade.
Ja, das ist schön, na, schon einigermaßen trüb.
Ja. Du bist nicht begeistert. Man merkt, du bist nicht begeistert.
Ja, es ist kein Niper. Es ist kein Niper. Das ist, ist ein leckeres Bier, aber das ist für mich ist eher so ein Pale Ale.
Ah, okay.
Aber auch gut. Aber auch gut. Ja.
Also, wie fangen wir jetzt hier mit dem Thema an? Also, ich habe ja vorher gesagt, du hattest mal irgendwann gesagt, Benne, Spec-Driven Development, ich habe schon drei verschiedene Frameworks erfunden. Was machst du da gerade? Was geht da gerade bei dir? Und ich so, was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Irgendwie. Ja.
Und dann habe ich gesagt, Holger, erklär mir das mal. Dann hast du gesagt, ach, keine Ahnung, ob ich da überhaupt so viel sagen kann. Und dann hast du mir eine Präsentation geschickt. Weil wir machen jetzt nicht mehr, wir machen jetzt keinen roten Faden mehr, sondern wir machen jetzt einfach schon eine Präsentation.
Ja.
Und die erste Folge ist einfach auch schon Gold, meiner Meinung nach. Weil die einfach schon, die hat einfach vier Überschriften.
Ja. Also, Spectrum Development, was ist das? Also
vom Prompt zum Vortrag, zum Vertrag.
Ach, das Ding habe ich, ich habe das natürlich mit KI generieren lassen.
Hast du dir bestimmt den Google Slides MCP hast du dir bestimmt installiert, ne?
In der Tat sogar nicht, ne. Das habe ich von Hand da reingeschmissen.
Oh, da habe ich gerade eine kleine Service-Mitteilung. Ich habe jetzt diese Woche aus Gründen Presentterm ausprobiert. Kennst du das?
Nee.
Presentterm nimmt eine Markdown-Datei und rendert sie in deinem Terminal als Slideshow.
Okay.
Das ist geil. Das, ja.
Present. Ich muss parallel googeln. Markdown Terminal Slideshow Tool. Okay.
Kann ich und weißt du, was das Geilste daran ist? Rate, was das Geilste daran ist, Holger.
Das sieht gut aus. Was denn? Was denn?
Ja, das ist natürlich written in Rust ist. Blazing.
Ach so geil. Geil. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mit dir jetzt hier nicht die Präsentation groß. Ich habe das nur für mich gemacht, damit ich das mir so ein bisschen strukturieren kann. Und
ja, Probleme, Rollenverteilung, Vor- und Nachteile, Artefakte, Tools und Frameworks. Darauf könnt ihr euch heute freuen.
Genau. Spectrum Development heißt also ganz kurz erstmal, dass du eine Spec schreibst, bevor du anfängst zu entwickeln. Punkt. Das ist erstmal das. Ja.
Da würde ich jetzt erstmal die steile These einwerfen und sagen, eigentlich ist ja der Prompt auch schon eine Art Spec, die du ihm schickst, die du ihm sagst.
Ja, klar. Das ist Spec wäre dann, du hast ein etwas umfassenderes Dokument. Mhm. Ja, also, und du tust das, um genau diesem Prompting, genau diesem Kontext ein Schnippchen zu schlagen.
Ja.
Du hast ja, wenn du in deinem Kontext drin bist, das hast du ja, glaube ich, gerade auch schon mal erwähnt, dann hast du das Problem, je länger, je größer der Kontext wird, je voller der Kontext wird, desto mehr spinnt die KI rum. Zumindest aktuell. Ja. At the time of recording ist das. Vielleicht ist das nächste Woche auch wieder anders. Man weiß es nicht.
Ja, wobei ich muss dazu sagen, mit Opus habe ich das deutlich weniger als früher noch. Also früher war es wirklich krass, dass der einfach irgendwann, man sich dachte, okay, das ist einfach eine neue Person, mit der ich rede. Das habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon ein paar Mal erzählt. Dann kommt irgendwann Compacting Context und dann danach geht es irgendwie wieder komplett vorne los. Das hat bei Opus fast gar nicht mehr irgendwie. Also erstmal ist der Kontext ja viel größer anscheinend. Und
also
ich hab mir aber auch, glaube ich, jetzt mehr angewöhnt, öfter mal einfach zu clearen, wenn ich mit einer Sache fertig bin, anstatt zu sagen, ach, das ist irgendwie noch so es geht irgendwie noch so ungefähr um das Gleiche, obwohl es eigentlich was Neues ist, dann lasse ich einfach den Kontext mal offen, dann kann ich da nochmal so referenzieren, was ich vorher besprochen habe. Mhm. Mittlerweile mache ich viel öfter auch explizit clear und fange was Neues an.
Ja, also das Ding, also Spec-Driven Development löst das Problem, dass du unabhängig von der Session ein Dokument pflegst, womit du deinen Progress tracken kannst.
Das habe ich tatsächlich manchmal mitunter auch schon so manuell gemacht. Dass ich
es kann einfach sein, dass du hast für dich einfach Spec-Driven Development erfunden.
Das ist, also weißt du, würde ich nicht gehen.
Das wundert mich jetzt gar nicht, dass du einfach jetzt, du hast natürlich jetzt dein eigenes Spec-Driven, du hast die Gladbeck School of Spec-Driven Development, hast du jetzt hier. Nein, aber genau, aber das ist es. Das ist jetzt, das im Kern ist es, ich pflege ein Dokument mit, also du hast ja gerne diese Agents MD, die für dich so projektspezifisch so komplette Leitplanken liefert. Dann hast du vielleicht du brauchst ein neues Feature und du, bevor du anfängst zu implementieren, heißt dann Spec-Driven Development, da geht es noch 2-3 Schrittchen weiter, dass du erstmal in einem Dokument mit der KI über dieses Feature diskutierst. Aha. So, das ist halt, dass du eben einen Clear machen kannst, sodass du eben einfach eine neue Session starten kannst, ohne dass du jetzt viel verlierst.
Okay.
Das ist Spec-Driven Development.
Ich habe ja gesagt, das wird eine kurze Folge.
Das wird eine kurze Folge, genau. Das ist,
Das hört sich ja jetzt erstmal gar nicht so doof an.
Nee, das ist doch gar nicht doof. Also das ist grundsätzlich ist das, also wenn ich das, ich mache das, also das ist mit dem Textfile schreiben, das mache ich quasi immer. Mhm. Weil es einfach, es hat im Team gut funktioniert. Im Team kannst du halt so einen Textfile wirklich von Hand auch mal gegenlesen.
Ja.
Das klappt ganz gut.
Ja, ich glaube, das finde ich extrem nett eigentlich, dass auch diesen Kollaborationsaspekt, dass man das dann im Team, also ich gehe jetzt mal davon aus, die Specs landen dann auch mit im Git, oder ist das nur, okay.
Ja, ist halt die Frage, ob sie mitgemerged werden. Da muss man irgendwie überlegen, ob die halt einen PR überleben oder nicht. Also interessiert mich dann in welcher Granularität interessiert mich diese Dokumentation im nächsten PR? Oder?
Ja, da wollte ich gerade mich auch fragen, wie sich das vielleicht auch von so Themen wie ADRs abgrenzt. Mhm. Das ist ja so ein bisschen das Prior Art dazu, glaube ich, so dass man halt für die menschlichen, also als wir waren ja früher nur Menschen, da hatten wir ja keine KI damals. Mhm. Der Holger und ich, wir erinnern uns noch dran.
Ja.
Wir machen das ja schon ein bisschen länger als der eine oder andere. Mhm. Also es gab mal eine Zeit, da haben wir nicht mit KI programmiert. Und da haben wir alles bei Stack Overflow nachgeguckt. Und danach haben wir dann die Entscheidung in ADRs geschrieben.
Ich habe heute habe ich noch irgendwo, war das? Ich glaube sogar bei LinkedIn habe ich heute so einen Comic gesehen. Opa sitzt mit den Enkeln am Lagerfeuer. Kinder, damals Softwareentwicklung. Wir haben uns bei einer speziellen Webseite, wir haben mal Leute gefragt, wie wir das und das implementieren, wie wir das lösen sollten. Und im Gegenzug, der haben die uns erniedrigt. Das ist, das fand ich ganz witzig. Nee, genau. Aber für mich an der Stelle hat es ADRs nochmal neu befeuert. Ich habe ADRs haben bei mir nie so wahnsinnig stattgefunden. So ein bisschen. Mhm. Das war eher so ein Nebenthema.
Ja.
Aber jetzt fallen ADRs quasi dabei raus. Und aber jetzt kommt dann die Frage, was ist jetzt ein ADR, was ist Fortschritt im PR, was ist Neues?
Mhm. Aber das ist auch ein PDR, ne? Was? Ein Product Decision Record gibt es ja auch quasi.
Ist das so?
Das ist gerade so mein Bild, dass man, also das habe ich auch deshalb wegen der kleinen dem kleinen Side-Project, was ich im Moment habe, über das wir hier auch irgendwann nochmal im Podcast reden werden. Da haben wir zu einem bestimmten Zeitpunkt mit ADRs angefangen und haben dann aber festgestellt, dass wir manchmal ADRs schreiben, um eigentlich eine Diskussion über das Produkt selber zu führen und über die Features, die da drin sind. Und eigentlich sehe ich das mittlerweile so, dass du, wenn du diese Sachen wirklich halt im Git festhalten willst, dann machst du halt Product Decision Records, die ein bisschen High Level sind, vielleicht auch eine andere Struktur haben und legst damit fest, okay, so und so wollen wir das im Produkt implementieren. Zum Beispiel, wir wollen für Payment diesen und jenen Anbieter benutzen, aus den und den Gründen. Das ist ja erstmal eine Produktentscheidung, dass ich Payment so oder so machen möchte.
Ja, verstehe.
Und wie implementiere ich das aber konkret so? Also welche, weiß ich nicht, was machen wir in der Datenbank für Erweiterungen? Was haben wir für neue Komponenten? Wie wird das deployed? Wann wird das deployed? Und so, das ist ja eher so diese Architekturentscheidung. Die kann man dann quasi aus der Produktentscheidung herleiten und in einem Architecture Decision Record festhalten. Und das, ich finde, ein ADR eignet sich dann eigentlich schon sehr gut, um ihn halt mit ins Prompting reinzunehmen. Da würde ich mich jetzt halt, also mich würde dann interessieren, wo da die Specs vielleicht noch weiterhelfen können. Also ich stelle mir das jetzt, ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch, ich stelle mir jetzt schon wieder so ein Template irgendwie vor und dann so eine Ordnerstruktur, wo man das alles ablegt und so weiter und so fort.
Ja, da kommen wir vielleicht halt gleich so hin. Wenn das Spec-Driven Development jetzt nochmal, also ich mach einen kurzen Detour. Wenn das Spec-Driven Development jetzt noch so ein bisschen weiter denkst, also ich mache es meistens so, ich habe ein Dokument und aus dem Dokument fällt dann irgendwie Code raus. Aha. Du kannst das ja auch mehrstufig denken. Du diskutierst mit der KI erstmal die Fachlichkeit. Aha. Und da kommt dann ein Fachdokument raus. Von mir aus ist das dann dein Product Decision Record. Dann hast du dein Product Decision Record und das nächste ist dann, lass uns mal überlegen, wie kommt denn da Code bei raus? Und dann kommt dann vielleicht eine genauere Code-Spezifikation dabei raus. Also ja. auch dem, weswegen mache ich das? Weil ich kann dann diese Code-Spezifikation, könnte ich einem billigeren Modell geben.
Ja.
Ohne dass es jetzt großen Drift gibt. Und
das habe ich jetzt tatsächlich auch schon gehört, dass Leute da sogar so weit gehen, dass sie das dann mit Haiku machen. Und Haiku ist ja wirklich, kann ja gar nichts eigentlich, oder?
Ja, aber das einfach umsetzen, das geht dann schon. Oder du könntest es mit Kimika machen oder mit hier Google. Also ja, also kannst das, genau. Punkt.
Okay, also quasi die Spec schreiben, das Planning machen, dann mit einem Frontier-Modell. Und daraus fallen dann so runtergebrochene Aufgaben raus, dass man sie auch an ein kleineres, günstigeres Modell. Also es ist am Ende des Tages auch eine Token-Optimierung.
Ist es, ja, genau. Ja, und ja, das, was danach noch käme, ist, was immer noch der dritte Teil ist das Runterbrechen in Tasks. Dass du halt sagen könntest, ich habe jetzt hier, also ich habe dann mein wie du es genannt hast, dein Product Decision Record, dann habe ich meine Code-Spec. Und aus der Code-Spec habe ich jetzt diese vier Tasks, die ich vielleicht alle an den Subagenten abgeben kann. Das wäre für mich jetzt Teil von Spec-Driven Development. Ob ich das jetzt alles immer so hochfahren muss, weiß ich nicht. Kann ich aber. Aha, je nachdem, wie groß meine Aufgabe ist.
Okay.
Und da kommen jetzt dann diese ganzen Frameworks ins Spiel, weil dann denkst du dir natürlich, wie orchestriere ich denn den ganzen Rotz? Oder wie organisiere ich den ganzen Rotz? Und das lösen die jetzt irgendwelche Frameworks.
Okay, und da gibt es dann dergleichen auch schon viele.
Da gibt es dergleichen auch schon viele. Da kenne ich jetzt, was heißt kennen? Also ich kenne ich kenne drei, glaube ich. Nee, eigentlich. Also ich habe mit Gadget Done gearbeitet, wobei man da arbeiten, ich weiß noch nicht, da gab es einen irgendwie so ein Incident. Da gibt es einen Community Fork davon, also da sind Dinge irgendwie passiert. Gadget Done macht sehr viel von alleine. Du diskutierst erst eine Stunde mit dem Agenten, was es jetzt zu tun ist, und der macht dann sehr viel alleine. Kostet wahnsinnig viel Geld, weil es wird sehr viel Stuff erzeugt.
Ja, weil gerade hatten wir ja darüber gesprochen, dass es eigentlich eine Methode ist, um die Tokens zu sparen.
Ja, was nicht Tokens zu sparen. Du könntest das an Modelle übergeben, die billiger sind. Die Token sind dann nur billiger. Token kosten.
Ja. Aber wenn Gadget dann einfach auch dazu führt, dass sehr viel erzeugt wird, dann ist es ja eigentlich jetzt nicht so eine gute Möglichkeit, um.
Dass mehr erzeugt wird, ist ja, man, das ist, würde ich sagen, ist, also die reine Token-Erzeugung ist bei Spec-Driven Development höher, als wenn ich einfach sage, bau mir diese Java-Klasse.
Okay.
Hätte ich jetzt gesagt. Nur die ist natürlich billiger, sowas von Haiku machen zu lassen. Oder wenn ich die Möglichkeit habe, das dann irgendwann an 5 Haiku-Agenten laufen zu lassen. Du siehst nicht überzeugt aus.
Doch, ich bin über. Ich höre zu. Du redest über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Also, insofern versuche ich das gerade.
Also ich habe Gadget Done habe ich ausprobiert. Ich habe es ausprobiert, ohne dem komplette Rechte zu geben. Also komplette, ich musste sehr viel abnicken bei dem. Ja. Es hat sehr lange gedauert. Ich bin mit dem, ich weiß es nicht, ich wollte mit dem einen Mood-Tracker bauen. Und der hat, glaube ich, insgesamt, ich habe den irgendwie in einem zweiten Tab laufen lassen und der hat mir 2 Tage lang, hat er mir Sachen gemacht. Das war zu einem Zeitpunkt, wo, Tokens müssen raus. Und was am Ende bei rauskam, war nur so, okay, es sah weder gut, sonderlich gut aus, es funktionierte okay-ish. Ich habe wenig, also ich musste ihm wenig Input geben.
Ja.
Also vor allem wenig technischen Input. Also das hat sich alles irgendwie so rausgerüttelt. Punkt. Kann mir vorstellen, dass das in einem fachlichen Umfeld sinnvoll sein kann, sowas zu tun.
Ich habe jetzt aber eine Frage. Also was ist jetzt Gadget dann konkret? Ist das ein CLI, das Dinge tut? Ist das ein Skill? Ist das ein Plugin für Claude? Oder was ist das genau?
Also das ist eine Sammlung von Skills. Eine Sammlung von Skills plus ein paar Skripte.
Ah, okay.
Also das Framework heißt in dem Fall meistens Sammlung von Skill, Sammlung von Markdown-Files plus ein paar Skripte.
Okay.
Also irgendwie so ein paar Shell-Skripte, die dabei sind. Mhm.
Und die geben dann auch dem Agenten vor, wie er die entsprechenden Dokumente zu schreiben hat, was immer drin sein muss und so weiter und so fort. Genau, das ist alles so ein bisschen.
Ja.
Okay, das heißt also Gadget Done und OpenSpec sind beides einfach nur Skills und Skripte.
Genau, ja.
Okay. Also OpenSpec ist ja der OG bei diesen Frameworks, oder?
Ja, weiß ich nicht. OpenSpec, also habe ich selber noch nicht nur so ganz am Rande mal ausprobiert. Kann ich dir.
Ja, aber es wird ja sehr abgefeiert, habe ich mal.
Ist das so?
Nein.
Ich sage
bei diesen ganzen Sachen immer, das wird ja gerade richtig abgefeiert. Zum Beispiel Kimi K3 habe ich gesagt, das wird ja gerade richtig abgefeiert. Ja. Dabei habe ich einfach nur ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, das ist gut.
Ja.
Nee, OpenSpec so ist doch gerade der State der Industrie, oder? Also irgendein Hans Wurst probiert irgendwas aus und sagt, boah, ist ja voll geil. Und alle sagen, yay, müssen wir jetzt alle machen.
Nee, OpenSpec hat ein Kollege von mir ausprobiert, fand das ganz gut. Wo GSD und BMAT, erzähl ich gleich noch kurz was dazu, schon sehr opinionated rangehen, kannst du das bei OpenSpec, kannst du sehr viel mehr, ich glaube, das weiß ich gar nicht, was da jetzt großartig, was es mitbringt. Also OpenSpec ist
also
wenig Guardrails.
Das hört sich ja jetzt alles an nach einem sehr elaborierten Gedöns, wo auch viel Zeug einfach generiert wird erstmal.
Ja.
Weil mehr haben ist immer besser.
Mhm.
Und da frage ich mich gerade, auch wenn das jetzt vielleicht eine sehr, sehr krasse Überleitung ist oder eine sehr krasse Verbindung, wie das mit so Dingen wie Ponytail zusammenpasst, wo es eigentlich darum geht, dem Modell zu sagen, mach mal weniger. Mach einfach nur das Allernötigste und mach nicht irgend so einen Quatsch.
Ja, das ist jetzt orthogonal dazu. Aber ja, stimmt.
Ja gut, bei Ponytail geht es ja darum, dass der in der Implementierung halt einfach den ein bisschen den einzufangen.
Kurz, müssen wir den Leuten kurz erklären, was Ponytail ist?
Hä, das ist doch Common Sense, oder?
Also Ponytail ist auch ein Satz von Skills, die
in dem Fall ist es aber ein Plugin tatsächlich, Das sind aber auch wieder nur Skills, weil einfach alles sind ja nur Markdown-Dateien. Bei genau, AI. Das ist immer alles nur eine Markdown-Datei. Also wenn euch irgendeiner irgendwas Krasses erzählt, was er mit AI Krasses gemacht hat, es ist eine Markdown-Datei, vertraut mir. Es ist einfach nur eine Markdown-Datei.
Ist das, also ich hatte da mal reingeguckt, das ist ein Satz von Skills plus ein paar Skripte. Vielleicht ist es dann ein Plugin, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sorgt dafür, Ponytail, der eine Entwickler.
Du bist ehrlich gesagt ein Ponytail, also eigentlich der Holger. Das ist der eine Entwickler, der einfach die Mozilla schon mal selber kompiliert hat.
Ja.
Und der dann sagt, ach, NPM brauchst du nicht, dann machst du einfach hier ein Include von jQuery, vom CDN, da passt das dafür,
Einer Dropdown. Ja, nee, und also die Idee ist halt, dass der, dass du die KI oder das Modell dazu überreden sollst, nicht so kompliziert nicht so komplizierte Sachen zu machen. Mhm. Da neigt ja, also keine Ahnung, die Claude-Modelle neigen dazu, schon auch ein bisschen zu overengineeren. Und das ist so ein Gegenmodell dazu. Mach einfach. Und da gibt es Reviewer, also Review-Skill, da gibt es einen Review-Command-Skill. Mhm. Ein Skill oder ein Command? Ein Command.
Es gibt beides. Es gibt einmal einen Audit, mit dem du kannst du die ganze Codebase einfach anschauen lassen, ob sie halt diesem Ponytail-Konzept folgt. Hm? Dann gibt es einen Review-Skill, der reviewt das, was gerade, glaube ich, entweder auf deinem Branch ist oder was gerade in der Working Copy ist. Und dann gibt es einfach generell die Möglichkeit, das zu aktivieren, wenn er programmiert.
Oder
wenn
er also wie das jetzt hier zusammen spielen würde, ist, also in der idealen Welt, wenn der Skill den greift, wenn ich anfange, aus meiner Fachspec, meine Code-Spec zu schreiben oder schreiben lasse, da würde dann der Ponytail dafür sorgen, dass es etwas sich kürzer zu fassen habe.
Ja, ja, ich denke jetzt halt gerade so, weil Ponytail ist ja auch so ein gewisses Bild von so einem Entwickler und da frage ich mich, würde der sich jetzt hinsetzen und erstmal drei Specs schreiben, bevor der halt den Button von rot auf grün dreht, weißt du?
Nein, natürlich, aber wir reden ja möglicherweise auch von anderen Rollen und da kommen wir vielleicht hier, der Schwenk zu BMAT und anderen Projekten. Also das ist, wenn meine Aufgaben im Projekt immer nur da ist, ich möchte den Knopf rot machen, dann brauche ich wahrscheinlich kein Spec-Driven Development. Mhm. Dann brauche ich vielleicht sogar noch nicht mal KI.
Wann brauche ich das denn? Wann brauche ich Spec-Driven Development?
Wenn ich größere Features habe. Also ein Kollege von mir setzt das ein. Ich habe ein größeres System und ich habe einen Das kommt eine Fachanforderung. Was weiß ich? Ich bin jetzt nicht bei dem im Projekt. Keine Ahnung. Führe eine neue Dokumentart im System ein. Mhm. Dafür brauchen wir irgendwie, was weiß ich, ein neues UI. Dafür brauchen wir zwei neue Prozessschritte. Und wir müssen das an irgendwelchen neuen Endpunkten abliefern.
Ja.
Und das könnte da, also da fängt das dann an, also halt ein Feature, ein komplexes Fachfeature.
Ja.
Da. Also der Weg von, wo steht denn das beschrieben? Ich habe ein Jira-Ticket.
Ja.
Da steht möglicherweise, Jira-Tickets sind immer nur mittelmäßig beschrieben. Und da wäre dann der erste Weg, ich fange mal an und versuche mal mit Spec-Driven Development herauszuarbeiten, was will ich denn überhaupt?
Thema Jira, da fällt mir ein, was ich bei Linear ganz lustig finde. Du hast ja letztens Linear mal irgendwann gesagt, das ist jetzt so das neue Coole, was jetzt alle machen. Linear ist ja auch jetzt so ein, ist halt einfach das neue Jira. Da fand ich es aber ganz lustig, dass es da auf jeder Seite einfach den Knopf gibt, um den Inhalt der Seite als Prompt zu kopieren.
Ja, das ist der.
Weil die schon wissen, ja, die Leute, die wollen das ja eh nur in ihren Agent reinballern, damit der das dann alles macht.
Ja.
Da ist ja auch die Frage, ob es da so Opportunities gibt, um diese Schnittstellen zwischen den Leuten, die Jira-Tickets schreiben und den Leuten, die das dann prompten müssen, ob man das noch irgendwie verbessern kann. sodass ich vielleicht dann auch gar nicht mehr aus dem Jira-Ticket was kopieren muss, sondern aus dem Fachbereich kommt vielleicht einfach schon die fertige Markdown-Dateien und die muss ich dann nur noch in das LLM reinkopieren.
Ja gut, es gibt Jira-MCP, es gibt, ja, ist halt die Frage, wer schreibt denn das Jira-Ticket? Also oft genug schreibe ich selber. Aber ja, da gibt es auch Rollenbilder werden jetzt auch hier hinterfragt.
Also, auf den Kopf gestellt.
Also gibt es diese Unterscheidung noch? Ja und nein. Also, aber ja, da das genau. Und ja, aber halt in solchen Szenarien könnte ich mit Spec-Driven Development arbeiten. Also hier, ja. Unser gemeinsamer Bekannter hat verwendet das mit einem eigenen Framework und ist da sehr, sehr begeistert von. Weil es seine Projektrealität widerspiegelt. Ich möchte nochmal jetzt mal ganz kurz über BMAD reden, weil das macht Sachen nämlich ein Stück weit anders.
Wofür steht denn BMAD überhaupt?
Ich habe keine Ahnung. Könnte ich rausfinden, weiß ich jetzt nicht. Find das mal für mich raus. Was das tut, es bildet für dich ein Scrum-Team nach.
Ja.
Du hast Entwickleragenten, du hast Scrum-Master-Agenten, du hast PO-Agenten, du hast QA-Agenten und die diskutieren miteinander. Die führen Retros miteinander. Die führen Plannings miteinander.
Okay.
Du baust das nach und ja, also vor dem Hintergrund, ja, das hat ja in der Softwareentwicklung so schon ganz gut funktioniert. Und ich baue das danach. Das klingt wild. Ich habe es noch nie ausprobiert.
Es klingt nach sehr viel Tokenverbrauch.
Nein. Nach Tokenverbrauch ist das, das ist alles hier Token. Also Framework heißt erstmal ganz viel Tokenverbrauch. Das heißt, ein Stück weit muss mir das egal sein. Das heißt, ich muss entweder auf einem subsidized Plan sein oder. Also wie formuliere ich das? Es ist ein hohes Tokenaufkommen, was diese Frameworks mit uns bringt. Am besten muss ich sie ausprobieren, um zu gucken, ob ich dann einen entsprechenden Gegenwert zu habe. Also ich muss das Problem haben, dass mir mein Standardvorgehen, also ich habe meinen, also wo kommen wir her? Ich habe einen Spec-File, was irgendwie Kontexte überleben soll, was irgendwie eine Cloud-Session überleben soll. Wenn mir das zu unstrukturiert ist, wenn mir das zu oder wenn mir das zu grob granular meinen Arbeitsfluss abbildet und ich da irgendwie Best Practices von den großen Jungs haben möchte,
ja,
dann komme ich da hin. Und da muss ich gucken, ist mir dieses Problem so viel wert, dass ich dieses Geld in die Hand nehmen möchte. Also, wie viel Geld das ist, muss ich selber natürlich rausfinden. Genau, Punkt. Jetzt bin ich fertig.
BMAD steht für Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development.
Cool.
Und da möchte ich eigentlich schon kotzen, ehrlich gesagt.
Okay.
Okay. Also das hört sich für mich ein bisschen übertrieben an, ehrlich gesagt.
Ja, es hat sich für mich auch nicht, ich verwende es auch nicht mehr. Ich habe GSD einmal ausprobiert, fand's nicht geil für meinen Use Case und bleibe bei meinem Handrolled Use Case.
Du hast auch ein eigenes Spectrum Development Framework.
Ich mache das genauso wie du gerade gesagt hast. Wenn ich anfange, was zu entwickeln, sage ich, mache ich entweder einen Plan Mode oder ich sag dann dem Claude oder dem Kimika 3, fange ich an, sofort was zu entwickeln, schreib deine Erkenntnisse bitte erst in die Datei rein.
Ah ja, stimmt. Über den Plan Mode haben wir natürlich noch gar nicht gesprochen. Der Plan Mode ist ja quasi so eine on-the-fly Spec, ja, die man halt, solange man nicht freigibt, dass er anfängt, Aber die ist natürlich nur in Anführungszeichen im Speicher, wenn man das so nennen möchte.
Ja, die kannst du auch da rausholen.
Das heißt, die ist halt erstmal nur im Kontext, der Plan. Ja. Der ist nicht, der wird ja erstmal nicht rausgeschrieben. Aber das könnte man natürlich dann auch mit rausschreiben.
Ja.
Okay. Jetzt hast du ja noch aufgeschrieben, es gibt ansonsten auch noch GitHub Spec Kit.
Das ist, das habe ich letztens auf der Enter.js gelernt, das ist wohl der Platz hier. Den sollte man verwenden.
Ich muss direkt mal hier einen Tab aufmachen.
Habe ich noch GitHub, gar nicht. Was ich da erzähle, da kann ich dir wenig zu erzählen, außer das Halbwissen, was ich aus diesem Vortrag mitgenommen habe. Also das ist wohl der Platz hier, soll man tun. Mhm. Funktioniert gut für Greenfield. Das irgendwo reinfügen in ein bestehendes Projekt ist wohl schwierig. Also alles, was du tust, ist ein Feature. Mhm. Und alles, was du tust, führt zu diesem Dokumenten-Overhead.
Ja.
Wir hatten kurz diskutiert, wie machst du das denn bei Bugs? Muss ich dann auch anfangen, seitenweise PRDs zu schreiben? Mhm. Und zumindest stand in diesem Vortrag, stand von vor ein paar Wochen, ja. Genau. Aber ist halt von GitHub und ich würde es mir auch nochmal angucken, irgendwann, wenn ich da Lust habe. Okay. Von AWS gibt es Kiru. Das ist das gleiche in grün, nur mit einer eigenen IDE dabei. Da gehen wir jetzt noch ein Stück weiter. Wir haben einfach ein komplettes, also die IDE guidet dich da schon so durch. Ob das,
ich muss sagen, das hört sich jetzt schon fast so ein bisschen IBM-mäßig an.
Ja, nein, ich wüsste jetzt nicht, warum ich das tun sollte. Also da gibt es vielleicht.
Das ist dann auch so, die kann dann auch nur Sachen auf EC2 deployen.
Möglicherweise. Keine Ahnung. Ja, genau. Nee, aber hört sich für mich nach einem sehr nischigen Use Case an. Mhm. Dann. Genau. Wo stößt SSDD an die Grenzen? Ich guck mal durch meine eigene Dings nochmal kurz durch.
Hier gibt's auch noch eine Fallstudie. Der GSD Rug Pull.
Ach so, die Geschichte, das müssen wir gar nicht großartig bequatschen. Gadget Done GSD, das hatte ich gerade kurz erwähnt, da gab es irgendwie eine Kontroverse um den Creator und deswegen gibt es den Community Fork.
Okay.
Da gibt es irgendwie, das hängt irgendwie, das ist schon ein ziemliches Drama, aber da weiß ich jetzt zu wenig drüber, um das jetzt wirklich wiedergeben zu können. Also hängt mit irgendwelchen Krypto-Sachen zusammen, ich habe keine Ahnung.
Seit wann schrecken wir denn davor zurück, irgendwelche Halbweisheiten irgendwie?
Mein Wissen zu dem Ding ist diese Folie. Ich kann die Folie vorlesen.
Also. Ja. Die Folien verlinkst du dann hinterher auch in den Shownotes, oder?
Kann ich machen. Genau, ja.
Aber vielleicht nochmal in Markdown neu schreiben, dass man die mit Present Term sich dann
präsentieren kann. Ja. So, ich gehe auf Folie Nummer 15.
Achso, ich bin ja noch auf dem Kurzvergleich.
Auf dem Kurzvergleich?
Es gibt eine Folie 14, Kurzvergleich.
Achso, ja. Weiß ich nicht, das haben wir gerade alles schon erzählt. Also Exact Coding haben wir noch nicht erwähnt. Passt aber nicht so richtig rein. Exact Coding ist ist ein Tool, was die beste IT-Consulting-Firma in Solingen produziert hat. Und ich glaube, das haben sie in Nürnberg gemacht. Okay. Hallo Marco. Exact Coding ist ein Ding, was ist auch ein Satz von Skills, ist am Ende des Tages nichts mit Spec-Driven zu tun. Aber es ist auch ein Workflow, der dich dazu motiviert, TDD zu schreiben. Und auch irgendwie, du baust erst Examples, aus den Examples werden Tests gebaut. Und dann kommt, du gehst da so dran. Also deine Spec sind dann eher Tests.
Ja.
Punkt.
Aber so Test-Cases würde man auch in so eine Spec sonst mit reinschreiben. Ja. Nur nicht halt schon im Code, sondern eher halt beschreiben, welche Fälle man alle testen möchte.
Ja.
Okay.
Ja, also, du wirst die Frage stellen, macht man das nur Spec-Driven Development? Ist das jetzt ein Ding? Wie das jetzt bei KI so ist, ich habe keine Ahnung. Also das löst ein spezielles Problem und es löst vor allem ein Problem dieser Kontext-Rot.
Ja.
Also mein Agent wird ein neuer Mensch. Das löst das. Und da ist es halt wie bei so vielen Sachen, da gibt es in ein paar Nischen sehr, sehr spezielle Anforderungen. Und nur weil Netflix jetzt dieses Problem hat, hast du das vielleicht nicht. Mhm. Und das lösen vielleicht gewisse ein paar Frameworks. Was schreibt mein Claude hier? Formale Notationen setzen sich durch? Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt...
Ich habe keine Ahnung, was der da geschrieben hat.
Nee, formale Notationen, dieses Kiru hat eine spezielle Form von Notation. Es kann sein, dass es in diese Richtung weitergeht. Es hört sich für mich alles ein bisschen nischig an. Gleichzeitig gibt es Leute, die jetzt behaupten, dass ich eigentlich weniger prompten soll und weniger dokumentationsheavy arbeiten soll, wenn ich denn mit sowas wie Fable unterwegs bin. Also da gibt es dieses Goal- und Loop-Based Development. Da hat doch dieser Boris Czerny letztens gesagt, du musst jetzt nur noch, was du jetzt tust, ist, du formulierst eine Loop oder ein Goal und dann macht deine KI das für dich selber schon. Also du schreibst eine Loop oder du formulierst eine Loop, die KI selber promptet. Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du lässt die KI die selber prompten und du formulierst Abbruchbedingungen. Hm.
Ich habe das Loop-Feature bisher nur benutzt, als ich einmal relativ viele PRs, also relativ viele Dependerbot-PRs auf einem Repo offen hatte und habe ihm immer wieder gesagt, nimm den nächsten PR, rebase den, es stellt sicher, dass alle Tests durchlaufen und dann warte, bis die Pipeline grün ist und dann merge den und dann mach mit dem nächsten weiter. Also quasi, ja. Aber das ist ja sehr technisch und sehr einfacher Prozess. Da kann ich mir jetzt noch nicht so gut vorstellen, wie alles das, was wir gerade beschrieben haben, wo es darum geht, vorher eigentlich Zeit zu investieren, um erstmal zu definieren, was soll überhaupt gemacht werden. Wie man das jetzt dadurch ersetzen kann, dass man einfach nur einen Loop definiert.
Also nee, ich glaube, wenn du weiter vorne anfängst, du hast das Problem, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt weißt, was du möchtest.
Ja.
Das überlebt nur dein Kontext ist irgendwann so voll. Mhm. Und du brauchst irgendwie Subagenten, oder du musst irgendwie das den Agenten-Lifecycle oder den Kontext-Lifecycle überleben lassen. Und das kann dann so die Loop schon automatisch wohl.
Ja. Also ich glaube, ja, also dass die ich habe ja eingangs auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass bei Opus ich jetzt nicht mehr so stark das Problem mit dem Context-Rot habe. Mhm. Und da frage ich mich gerade so ein bisschen, wie relevant so ein Spec-Driven Development Framework ist, wenn man vielleicht einfach als Entwickler die Aufgaben bisschen vorab kleiner schneiden. Also wenn man sich im Kopf das Thema einfach ein bisschen strukturiert und dann sagt, okay, als erstes mache ich das, so wie wenn man selber rangehen würde, das programmieren würde, würde man ja auch irgendwie sagen, okay, jetzt mache ich erst die Datenbankanbindung, keine Ahnung, mache irgendwie die neuen Tabellen oder so. Und wenn man quasi von Hand dir das schon klein schneidet und dem Modell sagt oder dem Agent sagt, mach jetzt das. So, dann lässt du ihn das machen. Dann braucht er auch nicht viel Kontext und so weiter und so fort. Und wenn er fertig ist, sagst du clear und dann sagst du, okay, jetzt machen wir das nächste. Mhm. Geht das so ein bisschen in die Richtung, dieses Goal- and Loop-Based Development? Weil da steht ja jetzt bei den Punkten, die ja Claude geschrieben hat, steht ja zum Beispiel auch, dass bei den großen Modellen oder bei den besseren Modellen lohnt es sich nicht, diese XL-Vorab-Specs zu machen, weil halt der Kontext-Rockt vielleicht nicht mehr so ein starkes Problem ist.
Also nochmal, bei Opus hatte ich das Problem durchaus auch schon noch. Weil das will ich jetzt, also da hatte ich auch ein Problem von Kontextwort. Also das kann, weiß ich jetzt nicht. Also wir haben da möglicherweise haben da unterschiedliche Aufgaben. Also den Kontextwort hatte ich mit Opus schon durchaus.
Okay.
Aber, ja, ja. Aber je besser das Modell, keine Ahnung, Fable, andere Kategorie. Also ich glaube fast, dieses kleiner schneiden, ja, aber ich glaube, du würdest es nicht selber kleiner schneiden, sondern das ist das, was dann die Loop für dich übernimmt.
Ja, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was jetzt, weil der Loop ist ja im Endeffekt auch wieder nur ein Prompt. Also das ist ein Prompt, weil wenn du es mit Claude Code machst, ist das ein Prompt, der mit Slash Loop anfängt. Und dann schreibst du ein Prompt. So.
Genau.
Wie soll dieser Prompt jetzt aussehen, sodass er quasi so eine Spec ersetzen kann, in der eigentlich beschrieben steht, was gemacht werden soll? Da kannst du ja trotzdem nicht reinschreiben, implementiere mir den neuen Login. Irgendwie. Du musst ja trotzdem irgendwie definieren, was gemacht werden soll. Da verstehe ich das noch nicht so ganz, wie der.
Ich glaube vor allem, gut, ich habe es auch noch nicht gemacht. Also von daher kannst du mich jetzt noch dreimal fragen. Ich habe es immer noch nicht getan.
Also was bedeutet das jetzt konkret? Wie ersetzt jetzt der Loop Spectre? Das möchte ich jetzt gerne von dir wissen. Da nagel ich dich jetzt auch drauf fest.
Gut. ich schreibe die Specs nicht mehr selber. So habe ich es verstanden.
Okay.
Das macht das Modell. Das Modell ist so intelligent, es schreibt die Specs für mich selber. Also das ist einfach
schlauer als ein Mensch.
Und die Specs interessieren mich an der Stelle nicht. Ich glaube,
die Specs interessieren mich noch einen Scheißdreck.
Und die, ich denke halt an der Stelle möglicherweise auch weniger über Code-Artefakte nach. Hm. Also ich sage jetzt nicht, implementiere mir die Datenbankanbindung, sondern implementiere mir dieses Feature. Und hier sind diese Test-Cases, die müssen grün sein, damit du damit dieses Feature fertig ist.
Aha. Da würde ich jetzt zu sagen, das würde ich mir nochmal irgendwie, glaube ich, genauer angucken wollen, weil das klingt mir noch nicht so überzeugend, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil, dadurch, dass man jetzt einen Loop schreibt, fällt ja nicht magisch der ganze Kontext von Himmel, den man irgendwie mitgeben muss, damit klar ist, was gemacht werden muss. Also das reicht ja nicht ein Satz, um irgendwie zu ersetzen, was vorher man, wie du selber sagst, eine Stunde lang oder so halt erstmal hergeleitet hat und festgehalten hat, weißt du?
Ich habe die Aussage von Leuten, die das behaupten.
Die sind dann halt eine Woche weiter vorne im AI-Game als ich anscheinend. Ab nächste Woche werde ich nur noch loopen.
Das kann sein, ja. Das kann sein.
Okay. Das lassen wir dann erstmal einfach so stehen, würde ich sagen. Leute, wenn ihr da draußen nur noch im Loop und Goal Engineering unterwegs seid. Heute ist ja alles Engineering. Früher war Context Engineering, heutzutage ist Loop und Goal Engineering. Dann schreibt doch mal was dazu. Dann schreibt uns doch mal in die Kommentare bei Mastodon oder wo auch immer, wie das mit dem Loopen und Goalen und so weiter funktioniert. Okay. Haben wir noch was? Oder hast du noch was auf dem Herzen, was du dazu noch sagen möchtest?
Eigentlich nicht, nee. Ist dir denn Spec-Driven Development? Ist das jetzt ist das ein Thema, was wo eine Leuchte aufgegangen ist?
Es ist tatsächlich wie oft bei den AI-Sachen am Ende des Tages alles sehr, sehr weniger spektakulär, als man vorher denkt.
Das
merkt man halt, das ist halt im Moment ein sehr großer Hype. Und jeder, der einfach nur so ein kleines Fitzelchen von irgendwas sich überlegt hat, der macht da sofort ein ganzes, Framework mit einer YouTube-Videoreihe draus und dann guckt man sich das an und denkt so, es ist eine Markdown-Datei.
Genau.
Schön, dass du es gemacht hast, aber es ist einfach nur eine Markdown-Datei.
Das stimmt. Ja.
Und ich bin ja ein Strukturmensch, deshalb finde ich das ganz gut, wenn es irgendwie eine Art Struktur gibt, wie man die Dokumente halt irgendwie anlegen kann. Ob ich dafür jetzt extra irgendwie ein Framework und Skills brauche oder ob es für mich sogar reichen würde zu sagen, in unserem Repo liegen die Specs halt unter /docs/specs und da gibt es in jeder Spec gibt es diese drei Überschriften, unter denen was stehen muss. Das wäre für mich wahrscheinlich sogar auch genug. Und das ist jetzt so mein Fazit davon, ehrlich gesagt.
Ja.
Sind wir wieder zwei Stühle, eine Meinung?
Ja und nein. Wir haben jetzt schon ein paar Mal festgestellt, wir haben unterschiedliche Aufgaben. Also das ein Framework würde ich nicht mehr einsetzen aktuell. Mhm. Ich finde es trotzdem spannend, was da passiert. Und zumindest sich klar zu machen, naja, was löst denn für ein Problem?
Ja.
Finde ich schon jetzt sinnvoll. Ich meine, du hast zwischendrin eine ganz interessante Frage aufgebracht. Wer schreibt denn mein Jira-Ticket? Also ja. Ist das, fallen dadurch Rollen zusammen? Hm. Ist das, was macht mein PO, was macht mein Produktmensch? Also genau, was und so an das Thema ranzugehen, also ich finde es spannend. Aber wenn ich höre so, ja, eigentlich sind wir der gleichen Meinung.
Ja, ich habe jetzt noch mal eine sehr weit hergeholte Schleife, die wir noch drehen können. Mhm. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ein Interview mit Linus Torvalds gesehen, mhm. wo er gefragt wurde, was er denn in Git gerne noch sehen würde. Er sagt ja jedes Mal, wenn man ihn zu Git fragt, ja, Git habe ich ja nur in 2 Wochen quick and dirty runterprogrammiert, bis es genug für den Kernel war. Mhm. Und dann haben es andere Leute die letzten 20 Jahre gepflegt und haben es halt cooler gemacht. Ich habe da eigentlich gar nicht mit so viel mit zu tun. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wird er natürlich auch immer wieder darauf angesprochen. Und er hat gesagt, er würde gerne sehen, dass halt andere Projektmanagement-Aufgaben mit in Git abgebildet werden können. Mhm. Zum Beispiel halt die Issues, weil die Issues sind halt eigentlich im Prinzip so ein Stück weit auch ein Vendor-Login. Bei GitHub zum Beispiel hast du halt deine Issues und deine Project und so weiter. Mhm. Und wenn du kannst zwar deinen Code mitnehmen, aber du kannst ja die Issues wahrscheinlich auch irgendwie exportieren oder so, aber es ist halt nicht Teil dieses Repos. Und eigentlich würde es Sinn machen, dass das irgendwie über Git abgebildet ist. Und da frage ich mich, ob es nicht cool wäre, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Git ein Erweiterungskonzept hat, dass man irgendwie so wie so Plugins schreiben kann, dass eben Issues und auch States von Issues und so weiter und so fort und Beziehungen zwischen Issues, dass die in Git mit abgebildet sind als Textdateien, sodass sie halt dann auch dem Agent einfacher zugänglich werden, dann würde das so ein Stück weit ja die Verbindung sein von Jira in Anführungszeichen und dem Spec-Driven Development, ne? Dass halt das ganze Issue, also dieser ganze Entwicklungsprozess, der ja durch Issues repräsentiert wird am Ende des Tages, dass der zugänglich oder einfacher zugänglich für den Agent wird.
Ja.
Macht das und, Sinn irgendwie? Was
ja, ich ja, das macht, ja das macht sehr viel Sinn. Also du hast mal wieder Probleme in der Welt gelöst. Aber das macht ja, also gut, das macht jetzt erstmal, Git ist ja erstmal nur, lass mich Text versionieren. Aber ja klar, also das ist, es löst das Problem des Vendor-Logins, aber es wird jetzt auch dadurch, naja, beschreibe mir Metadaten oder versioniere mir Metadaten zu meinem Zeug da, zu meinem Projekt. Auf jeden Fall.
Ja, dann sollten wir es machen.
Dann sollten wir es machen. Ja, ich habe da gerade noch einen anderen Punkt zu.
Wir könnten ja mit einer Spec anfangen und in der Spec schreiben, dass er das machen soll. Und dann.
Ja, letztens habe ich noch was gelesen, dass irgendjemand angefangen hat, ja, Git ist ja gar nicht mehr dafür, also Git mit den, wie heißen sie, Workplaces, Worktrees. Mhm. Das ist ja alles so eine Krücke. Ich habe mir da jetzt mal von der KI ein eigenes Versionssystem vibe-coden lassen. Da ist jetzt Version 1.0 draußen. Probiert das doch mal aus. Mhm. Nee, klar. Na klar, selbstverständlich probiere ich. Also da habe ich mir, boomermäßig, nein. Also dein zusammengevibtes Dingen probiere ich garantiert nicht aus.
Ja, der aktuelle neue heiße Scheiß im Versionskontroll-Management-Game ist ja das JJ oder Jitsu oder wie das heißt.
Da habe ich jetzt, ja, da auch hatte ich einen Kollegen, der da sehr begeistert von war. Aber das ist ja quasi nur ein Git-Aufsatz. Ja. Das ist ja also ein Set of Makros für Git, so habe ich das. Also es verwendet Git irgendwie als Backend, aber.
Genau. Aber das wurde jetzt auch schon von diversen Leuten gefeiert. Ich habe es mir aber selber noch gar nicht angeguckt. Aber ich habe auch, also mit Git habe ich jetzt im Moment in meinem täglichen Doing nicht so die krassen Schmerzen, dass ich mir denke, ich muss da irgendwie was dran ändern. Ich muss das irgendwie ersetzen durch irgendwas, muss ich gestehen.
Ja. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wo jetzt das Es ging da um Intents. Ich suche gerade parallel mal. Intent. Ach so. Nee, verstehe ich nicht. Da. Da. Nee, weiß ich nicht. Also irgendwie, du hast keine Branches mehr, sondern du kannst das alles deutlich besser zusammenführen.
Okay.
Ich habe es nicht ganz verstanden, wie das Problem erlöst. Aber, naja.
Okay. Haben wir uns leer gequatscht? Oder,
haben wir uns leer gequatscht,
oder möchtest du noch
Nö. Ja, Leute, dann sage ich mal danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie immer, auf eure Kommentare, auf dass ihr uns unsere wilden Thesen hier um die Ohren haut, unser Halbwissen. Weil wenn wir, also spätestens wenn wir die Folge veröffentlichen in ein paar Tagen, Wochen, ist das ja, was wir erzählt haben, noch mehr weiter weg von der Realität.
Ja.
Und ja. Und naja, sage ich Dankeschön, Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt,
wir schauen in die Arnsberger KI-Kugel.
Alles klar. Leute, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Outer Weird.